Das ist Ihre Millionenchance. Jetzt im Lotto-Jackpot. 16 Millionen Euro. 16 Millionen Euro.
Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Gänsehautatmosphäre in Berlin, wo 20.000 bis 25.000 Schalker-Fans den S04 bei einem Duselsieg unterstützten. Über das Spiel, über die schlechte zweite Halbzeit, darüber, was Schalke jetzt dringend in den Griff bekommen muss und über vieles mehr reden wir in 1904 Inside Schalke.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Nur nach Hause fahren wir nicht ohne drei Punkte. Was für ein Geschenk hat Hertha den Schalkern geliefert. Darüber reden wir in 1904 Inside Schalke, einer neuen Folge. Wir, das sind Robin Haack.
Glück auf, hallo.
Andi Ernst, die beide in Berlin waren.
Glück auf.
Ich habe auf der Couch gezittert und geflucht. Aber warum genau, darüber reden wir jetzt mit Andi und Robin. Ich habe gerade schon gesagt.
Und die 19, die 19.04 Minuten starten
die
jetzt.
Die starten jetzt.
Das habe ich zum ersten Mal, die laufen schon. Okay, sehr aber gut. Ich habe es gesagt.
Sehr
zum
gut.
Ersten Mal ever.
Seht es mir nach. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt und irritiert aufgrund dieses grottenschlechten Spiels, was uns aber wieder drei Punkte eingebracht hat, Robin.
Ja, du hast gesagt, also grottenschlecht ist ein großes Wort, aber es war spielerisch schon nicht überzeugend. Schalke hat sehr, sehr, sehr gezittert in der zweiten Halbzeit. Hertha hat in Slapstick-Manier Riesenchancen ausgelassen. Die wollten das Spiel scheinbar nicht gewinnen. Ja, Schalke hat es dann genutzt durch auch Geschenke der Hertha.
Ja, und teilweise ein bisschen Hilfe des Schiedsrichters. Wir gehen gleich Szene für Szene rein, weil ich finde, das lohnt sich dieses Mal wirklich. Slapstick ist, so kann man es mit Sicherheit überschreiben, was die Berliner da ausgelassen haben. Ich habe selten, wirklich selten eine so schlechte Ausbeute gesehen und habe schon gesagt, im Grunde kannst du es nicht anders erklären, als dass Hertha kollektiv auf 1-2 Heimniederlage getippt hat.
Ja, ich habe es während des Spiels in meinem Spielbericht so formuliert, das wirkte zeitweise, als würden sie nicht um drei Punkte spielen, sondern um möglichst gute, lustige Szenen für den Film bei der 2026er Berlinale. Also es war also wirklich aus kürzester Distanz, frei vor dem Tor. Also es war der Spieler Seefuig hat es zweimal hingekriegt, am langen Pfosten vollkommen frei zu stehen und den Ball am Tor vorbeizuköpfen. Das ging überhaupt nicht normalerweise.
Ja, vor allem ein Flugkopfball auf 10 Zentimeter Höhe, der kann einfach den Ball reinschießen.
Es war unmöglich vorbeizuköpfen, er hat es hingekriegt und ganz kurz vor Schluss, der Spieler Winkler bekam den Ball am langen Pfosten auf seinen starken Fuß
und
muss den Ball nur noch über die Linie drücken.
Die Hacke quasi.
Also das waren wirklich, wie man sieht, Schalke hatte sehr, sehr, sehr viel Glück und sollte diesen Sieg jetzt auch jetzt nicht zu schön reden. Also das Spiel hat Hertha verloren und nicht Schalke gewonnen, würde ich jetzt mal
sagen. Genau, das Glück fing ja im Grunde schon in der ersten Halbzeit an. Schalke geht 1-0 in Führung nach einer Ecke von Seguin, der vorher in der ersten Halbzeit, wie ich finde, so ein, zwei gute Situationen hat, wo er ein, zwei gute Steckpässe macht. Und danach später dann überhaupt nicht mehr zu sehen ist.
War halt auffällig, dass er extrem viel Platz hatte. Ne? Hertha hat den, glaube ich, erst 30 Meter vorm Schalker-Tor wurde Seguin mal angefangen zu attackieren. Und ja, daraus hat er viel gemacht. Ein paar gute Pässe gespielt. In der zweiten Halbzeit hat Hertha ein bisschen umgestellt, sodass Seguin ein bisschen mehr Druck gekriegt hat. Und dann war er nicht mehr zu sehen. Also das ist ein recht einfaches Mittel eigentlich. Das weiß man ja, wenn man Paul Seguin aus dem Spiel nimmt. Dann hat Schalke schwer und Hertha hat es in der ersten Halbzeit aber gar nicht versucht, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und deshalb lief es für Schalke halt gut.
Und dank des Berliner Keepers bekommt Seguin auch noch einen Scorer-Punkt für seine Ecke.
Liegt einen halben Meter unterm Ball her. Das war nicht sehr ernst.
Was ich aber nicht verstanden habe, ist, die Ecken von links von Seguin, die waren in Ordnung, mit denen konntest du was anfangen. Die Ecken von rechts, von denen er auch nicht wenig hatte, die waren alle grottenschlecht. Also die vom Torwart weg geschossen wurden.
Ja, wie wir wissen, ist sehr selbstkritisch, was Ecken angeht. Ne? Ich weiß gar nicht, nach irgendeinem der Spiele, Darmstadt, glaube ich, hatte ich ja mit ihm drüber gesprochen. Da sagte auch, ja, manchmal klappt es besser, manchmal nicht. Und gestern war es halt mal seitenverkehrt. Aber muss man sagen, ein Tor ist nach einer Ecke gefallen, also kann man da mal ausnahmsweise mal einen Haken dran machen.
Ja.
Dann gut gelaufen. Und die erste Halbzeit, ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein, die erste Halbzeit hat Schalke für ein Auswärtsspiel schon relativ solide runtergespielt. Das war jetzt nicht die Sterne vom königsblauen Himmel runterkombiniert, ja. So, ne? Aber es war mit Ausnahme einer Chance kurz vor der Pause eine solide Leistung auswärts.
Ja, und Schalke war spielbestimmt einfach auch in der ersten Halbzeit. Genau,
es war insgesamt ein echt schwaches Spiel, aber Schalke hat es dominiert und das war okay.
So, und jetzt möchte ich euch was fragen. Auf die Frage werdet ihr kaum eine Antwort haben, aber sie beschäftigt mich und ich glaube zigtausend andere Schalke auch. Erste Halbzeit, ihr sagt richtig, Schalke spielbestimmt. Vor allen Dingen aber auch defensiv, ich meine, klar liegt es vor allen Dingen daran, dass Hertha nicht viel gemacht hat, aber defensiv ziemlich stabil. Kaminski, Bulut, Kalasch, alle machen ihren Job da ordentlich, auch Memo Aydin spielt nach hinten vernünftig. Dann ist dieser Pausenpfiff, zweite Halbzeit, Berlin will was, muss was zeigen, klar. Und auf einmal habe ich das Gefühl, Schalke kann kollektiv nicht mehr verteidigen. Das war ja gruselig. Was ist da passiert?
Also ich kann das, was Robin gerade schon angedeutet hat, natürlich hat Berlin das Spiel, Schalke hat ja keinen Grund, das Spiel anzupassen, grob. Aber die Berliner haben das Spiel angepasst, ne? Haben Paul Seguin besser zugestellt, haben allgemein die Mannschaft ein bisschen weiter nach vorne verlagert, werden natürlich auch die dementsprechende Ansage gekriegt haben, dass es so nicht weitergeht. Die sind halt mit einem völlig anderen Spirit rausgekommen. Und die Schalker, so hat es Kees van Wonderen formuliert, der sagt nicht immer Kabine, sondern der sagt immer kleiner Raum, die sind halt noch ein bisschen länger im Kleiderraum gewesen, so, ne? Und dann verselbstständigt dich dann so ein Spiel. Du hast genau gesehen, es gab direkt nach zweieinhalb Minuten diese Doppelschusschance, die Karius dann entschärft. Und dann ging es halt wirklich nur, gib ihm in eine Richtung, ne?
Ja, aber also, was in der ersten Halbzeit ja noch funktioniert hat, ist, du warst noch beim Mann, du hast Fabian Reese gut zugestellt und so. Und danach hast du das Gefühl, die grätschen ja nur noch vorbei. Also,
ja, genau, Kallas grätscht vorbei. Das war natürlich wirklich gar nicht gut. Ne? Das stand gestern in der Zeitung, dass der Reese danach inzieht. Und dann Kallas grätscht viel, viel zu früh. Ja, das war nichts. Aber dann hat er natürlich auch die Fans waren da, klar, es waren 70.000 im Stadion, davon 25.000 Schalker, kommen wir gleich noch zu. Aber es waren auch viele Herthaner da, die dann gewittert haben, die gemerkt haben, da geht was. Das Stadion war dann auf Berliner Seite da, Hertha hat gut gespielt, Reese ist viel besser reingekommen in der zweiten Halbzeit, in der ersten, als er grottig war. Aber dann hat er auch aufgedreht. Und Hertha hat ja individuell viel Klasse mit Masa, mit Reese. Das sind ja super Spieler. Und die haben es dann mal ein bisschen auf den Platz gebracht. Hertha ist schon so ein bisschen so eine Wundertüte. Die haben ja gegen Elversberg 0-4 verloren, davor aber gegen Nürnberg, glaube ich, ganz gut gespielt. Und die in einer guten Phase können die jedem Gegner wehtun. Und das haben die auch gezeigt.
Oder sich selber. Du sprichst Masa und Reese an. Reese, den ich übrigens richtig geil finde, den ich gerne noch auf Schalke sehen würde, hat dann noch geliefert. Masa auch, aber eher für uns. Ne?
Genau. Das war halt im Aufbau so ein ganz dummes Foul an Bar, ne? Der ja aus dem Nichts wird Schalke so einen Meter geschenkt.
Ja, Bar hatte gefühlt 0,5 Ballkontakte. Ja. Und einen davon hatte er, als er im Strafraum seine Chance gewittert hat. Und da hat sich der Stefan Leitl auch richtig, also der Trainer von Hertha, unfassbar drüber aufgeregt. Das war so der einzige Tiki-Taka-Moment in der eigenen Spielhälfte. Das darfst du als Hertha BSC natürlich nie machen, aber ich meine, es passt dazu. Schalke profitiert von einem Torwartfehler, von einem Elfmeter und dann nimmt man das halt auch gerne an. Super versenkt von Kenan Karaman.
Genau, wenn er da sein muss, ist der Capitano da. Macht
und dann führst du halt 2-1, aber es sind noch 35 Minuten auf der Uhr und das waren lange 35
Minuten. Das waren sehr lange 35 Minuten und ich habe vorhin schon mal kurz scherzhaft angedeutet, auch dem Schiedsrichter muss man dankbar sein. Mag sein, dass ihr anderer Meinung seid. Für mich ist das ein klarer Elfmeter, den Marcin Kaminski.
Ja, Robin hat sogar mit ihm gesprochen.
Genau, oder? Das also sehr bezeichnend ist ja, dass Kaminski selber sagt, er hätte große Angst, dass es Elfmeter gibt, weil er ihn getroffen hat. Also Kaminski hat auch mit dem Elfmeterpfiff gerechnet. Mehr kann man ja nicht sagen, dann war es wohl einer.
Ich verstehe nicht, warum so eine Situation dann nicht geprüft wird. Ich bin froh darüber, kann ich falsch verstehen. Ich verstehe es nicht. War das noch Thema in der Mixzone hinterher für Hertha? Ich meine, das ist nicht der Hertha-Talk.
Also ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, das habe ich aber auch nur mitgekriegt, weil eine Frage bei der Pressekonferenz gestellt wurde. Verzeihung. Sind die Hertha-Spieler alle vorbeigegangen? Also die haben nur ihre TV-Pflichtinterviews gemacht. Die sind aber nicht zu den Kollegen gekommen. Dementsprechend kann ich da jetzt wenig zu sagen. Also eine Frage an Herrn Leitl wurde dazu nicht gestellt. Soll aber auch Schalke nicht jucken jetzt. Mhm. Nicht weiter.
Ja, lange 35 Minuten, Elfmeter nicht gegeben, viele Torchancen vergeben, aber auch wenn er nicht durchgehend so wahnsinnig stark wie in seinem Debüt war, trotzdem, also vergangene Woche, trotzdem auch ein starker Loris Karius, der, wie ich finde, seinen Anteil daran hat, dass Schalke dieses Spiel irgendwie nach Hause bringt.
Ja, Doppelparade hast du angesprochen, die war wirklich gut, das war seine erste gute Szene. Danach fand ich ihn tatsächlich nicht mehr so gut. Er war ein bisschen wackelig, einmal in der Luft einen Ball unterlaufen. Und auch bei dem Tor von Reese, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Ja, wir hätten ihn gerne gefragt, war keine Zeit mehr da in der Mixzone. Klar, Kallas macht den Riesenbock, ne? Und dann ist es schwer für Karius. Er macht sich breit, kommt die zwei Schritte raus, Aber er macht die kurze Ecke so ein bisschen auf.
Ja, nicht nur ein bisschen.
Ja, also das Rese da, also er bietet die halt an und das ist halt die, ein Geschenk für den Stürmer, wenn die Ecke so offen ist. Normal muss er halt sich breit machen, die kurze Ecke zumachen in der Situation. Und wenn er dann mit dem Kunstschuss rechts in den Winkel schlänzt, dann ist okay. Aber die kurze Ecke muss eigentlich dann eher zu sein. Das heißt, muss man ihm ein bisschen hinterfragen. Das ist da, er sah nicht glücklich aus. Kein Riesenfehler, aber
ja. Hinterfragen will ich gleich grundsätzlich das ganze Gebilde und vor allen Dingen die Entwicklung. Also Schalke hat jetzt das erste Mal seit, wie viel? Anderthalb Jahren, glaube ich, zwei Spiele hintereinander gewonnen. Alleine das zeigt schon, dass die Entwicklung, naja, noch nicht so eingetreten ist, wie man sich das erwünscht und die ganze Zeit herbeiredet. Vorher aber möchte ich zum Spieler des Spiels kommen und dafür bemühen wir unseren Buzzer.
So. Spieler des Spiels.
Gar keinen Gedanken gemacht. Und damit ihr es auch mal seht, wir haben heute ist wirklich null abgestimmt. Das haben wir uns nämlich vorgenommen, dass wir uns nicht mehr abstimmen dazu. Ach so, ja. Das heißt, ihr habt schon einen.
Das war quasi der Blick hinter Schlüsselloch.
Das war Blick durch Schlüsselloch, ja.
Ja, schwierig. Also ich habe in den Noten, könnt ihr auf Watz.de nachlesen, dreimal Note 2,5 gegeben für Kaminski, für Karaman und noch einen. Könnt ihr nachlesen, das ist eine Überraschung. Nee, ja, also keiner hat herausgeragt. Was man aber positiv hervorheben kann, ist jetzt nicht der klassische Spieler, aber sind halt die Fans.
Ja,
ne? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Es gab 25.000 Spieler des Spiels.
Oh, der 12. Mann.
Ah, jetzt verstehe ich das.
Sonst hätten wir die Kategorie heute überhaupt nicht bemüht.
Diese Unterstützung ist halt wirklich bemerkenswert, einmalig. Also auch wenn er im Vorfeld mit noch mehr manche Leute spekuliert gehofft hatten. Aber 25.000 Schalker in Berlin, also das Berlin war auch am Vorabend schon, ich war am Abend vorher schon da. Berlin war da Königsblau in Berlin-Mitte, ne? In jeder Bar, in jedem Albisch-Pub wurden Schalke-Lieder angestimmt, überall waren Schalke-Trikots zu sehen und ja, diese Leidenschaft ist da schon einmalig. Wir haben auch im Nachgang noch natürlich die Spieler darauf angesprochen, auch Loris Karius sagte, das war Atmosphäre wie im Pokalfinale. Kaminski sagt, Gänsehaut pur, also das, alle, man hat den Spielern auch in den Gesichtern angesehen, wenn man die Fotos angeguckt hatte. Das bedeutet denen die Welt, dass man vor so vielen Fans dann auch mal was zurückgeben kann und das Spiel gewinnt und zusammen feiert. Also das war für so einen Spieler ein ganz besonderer Moment. Mhm.
Die sind ja teilweise in die Kabine gegangen. Kaminski hat sein Handy geholt, kam wieder an uns vorbei und ist dann nochmal in die Kurve, hat nochmal da Bilder gemacht und hier Bilder gemacht. Und das Berliner Olympiastadion ist auch für Reporter, es ist halt riesengroß. Mhm. Und um in diese Mixzone zu kommen, läuft man quasi unter der Gästekurve lang. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ah, das war schon echt krass. Wir sind so 5 bis 10 Minuten nach Abpfiff, sind wir dann unter der Schalker Kurve lang. Das war laut, das war getrampelt, das war eine unfassbare Atmosphäre. Also das werde ich auch echt nicht vergessen, dieses Spiel.
Ich weiß nicht, ob man das mit unseren HD-Kameras sehen kann, aber ich habe tatsächlich Gänsehaut. Ich war leider nicht dabei und ich bereue es sehr. 25.000 bis 25.000 Schalke im Olympiastadion, DFB-Pokal-Final-Vibes werden da war. Und ich bin stolz, aber auf diesen Support und nicht so sehr auf die Mannschaft und das Ergebnis. Und damit ziehe ich einen Strich quasi unter die gute Laune.
Ja, aber man muss ja auch sagen, natürlich ist jetzt, war das Spiel schon kacke, muss man sagen. Es ja, war keine eben. Gute Leistung. Aber wir haben so viel auch immer gemeckert, irgendwie Ergebnisse stimmen nicht. Es gab auch mal gute Spiele, wo die Ergebnisse nicht gepasst haben. Jetzt hat Schalke einfach 33 Punkte mal zweimal gewonnen. Und jetzt wird einfach bis zum Ende der Saison ein bisschen mehr Ruhe
herrschen
können.
Absolut, das ist auf der Habenseite. Und das ist
manchmal ist auch einfach egal, wie man gewinnt.
Das ist auf der Habenseite und das ist so ein bisschen der Moment, der an ein Déjà-vu erinnert, als wir vergangene Woche hier saßen und nach dem Münsterspiel gesprochen haben. Da war es ähnlich. Es war ein sehr unansehnliches Fußballspiel mit einem positiven Ergebnis für Schalke. Was Schalke aber selber seit Wochen und Monaten betont, ist, dass sie Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Es soll eine Mannschaft entwickelt werden, eine Idee soll entwickelt werden. Davon ist wenig zu sehen. Gestern war der, ich glaube, älteste Kader Schalkes in dieser Saison auf dem Platz.
Die älteste Startelf der Zweitligasaison. Ja. 28,6 Jahre auf Platz 5 in dieser Zweitligatabelle, die Startelf gegen Preußen Münster.
So, das heißt, Kaderwertentwicklung kann man ein Fragezeichen hintermachen. Liegt natürlich auch teilweise an Form und Form steht.
An Verletzungen auch.
An Verletzungen gar keine Frage. Grundsätzlich stellt sich aber immer wieder die Frage, und die kommt ja nicht von ungefähr, dann wohin will Schalke jetzt eigentlich konkret gehen? Und mit wem? Andi.
Ja, ich habe einen Kommentar dazu geschrieben, könnt ihr dann auch nachlesen. dass die Ergebnisse passen. Das kann man ja nicht anders sagen. Es sind 17 Spiele mit Kees van Wonderen. Er hat jede Mannschaft einmal gespielt. 25 Punkte, Platz 10 in der KVW-Tabelle, wenn man sie mal so nennt. Das ist okay, aber die spielerische Entwicklung, also das Darmstadt-Spiel war schlecht in diesem Kalenderjahr, das Braunschweig-Spiel war nicht gut, in Köln keine Torchance erarbeitet, die beiden Siege, sorry, die waren auch wirklich nicht gut.
Es gab nur eigentlich nur zwei oder drei gute Spiele im Dezember nacheinander und das war es im Grunde.
Ja, das will ich auch nicht wegreden. So, in diesem Kalenderjahr, mir geht es um den Prozess. Es sagen alles ist ein Prozess und die Mannschaftsleistung passt halt gerade nicht. Die Kaderwertentwicklung passt gerade auch nicht, mit Ausnahme von Bulut. Und den hat nicht Kees van Wonderen in die Startelf gehoben, sondern Jakob Fimpel, ne, der ihn aus der knappen Schmiede kannte. Und die anderen Talente, natürlich sind Shibara verletzt, nur Heulund verletzt und so. Ne. Aber Max Krüger hat seinen Stammplatz verloren gegen Yannick Bachmann, Routinier. Felipe Sanchez kriegt gar keine Chance. Nicht mal, wenn Spielstand eindeutig ist, wird er eingewechselt, weil Kaminski gesetzt ist. Und Kaminskis Vertrag endet ja zum Beispiel, ne? Sodass da halt keine Kaderwertentwicklung stattfindet. Und das soll ja auch ein ausschlaggebender Punkt sein bei der Überlegung, ob Schalke mit Kees van Wonderen in die kommende Saison geht oder nicht. Sieht man eine Entwicklung?
Und so kommt ja nicht von ungefähr, dass trotz allem, du hast gerade betont, Schalke ist jetzt in sicheren Fahrgewässern. Im Grunde, es gibt keinen Stress, keinen Druck. Und trotzdem kommt ja nicht von ungefähr, dass auf Schalke dennoch der Trainer diskutiert wird, jedenfalls mit Blick auf die kommende Saison, nicht aktuell, sondern mit Blick auf die kommende Saison. Ein ganz großer Name ist diese Woche wieder diskutiert worden. Und nein, das ist kein reines Medienthema, was die Presse reinträgt, um auf Schalke Stimmung zu machen. Das sind schon Überlegungen, die aus dem Verein herauskommen, Robin.
Ja, also klar, dieses Bericht kam auch mit Raoul, dass Raoul ein Thema sei, dass Gespräche geführt wurden mit Raoul. Und Andi, wir können es bestätigen, ne, dass das da Kontakt gab. Aber ich denke mir dann auch so, ich finde es halt schwierig. Ich denke, also meine persönliche Meinung ist, dass Schalke sich dann eher auf realistische Szenarien konzentrieren sollte. Ne? Wenn man wirklich einen neuen Trainer sucht, glaube nicht, dass Raoul einfach in Frage kommt. Erstmal kann er kein Deutsch, dann kann er keinen Abstiegskampf. Und ich glaube, das ist einfach so eine Traumlösung, die ein bisschen zu Großmann, die Großmannssucht herrscht, so ein bisschen.
Jetzt ist das eher untypisch, dass ich einen Sportjournalisten frage, wie er denn entscheiden würde. Aber was meinst du denn? Sollte Schalke diesem Prozesstrainer, wie er ja selber über sich immer sagt, weiter in die Zeit gehen, mit ihm auch in die nächste Saison gehen? Oder hältst du das für unwahrscheinlich?
Ganz schwierige Frage. Also ich finde schon, dass Kees van Wonderen vieles mitbringt. Ne? Er ist ein sympathischer Typ. Ich bin halt nicht Teil der Mannschaft und weiß nicht ganz genau, wie er die Mannschaft erreicht, was die Mannschaft genau über ihn denkt. Ne? Das ist ein Problem. Und ja, ich finde es schwierig zu beantworten. Ich weiß es nicht.
Was denkst du? Geht Schalke mit Kees van Wonderen in die nächste Saison?
Also, das hängt vor allen Dingen davon ab. Und wenn, dann gehe ich mal auf die vergangenen Jahre zurück. Ich finde, sie sollten nur dann mit Kees van Wonderen in die kommende Saison gehen, wenn jeder in der Vereinsführung zu 100% von ihm überzeugt ist. Das war in vielen der vergangenen Sommerperioden anders. Und das Ergebnis haben wir gesehen. Im Herbst wurde dann immer jeweils der Trainer gewechselt, wenn viele in viele unterschiedliche Richtungen gerannt sind. Ich meine, du weißt es selber auch, gerade ist in Schalke, auf Schalke mal wieder so eine Phase, in der sehr viele Leute sehr viele Interessen verfolgen. Mhm. Und die sollten sich jetzt alle mal wirklich zusammensetzen. Jetzt ist Anfang März. Jetzt hat der FC Schalke 04 wirklich das Glück, jetzt schon die kommende Saison planen zu können. Und was die Aufstiegssaison vor 3 Jahren gezeigt hat, ist, dass die zentralen Positionen so früh wie möglich besetzt sein müssen. Das ist wirklich A und O, Schlüssel für eine erfolgreiche Saison. Nicht erst sagen, weil wir warten jetzt erstmal noch 9 Spiele ab und dann setzen wir uns danach in Ruhe zusammen und dann gucken wir mal, ob wir alle aufeinander kommen, wen wir jetzt holen. Nein, ich finde, du musst Geduld haben. Die schnellste Lösung ist nicht immer die beste Lösung, aber das schnell muss es trotzdem gehen. Das darf man nicht vergessen.
Ja, da klingelt das Phrasenschwein, aber also zumindest was die schnellste Lösung angeht. Ja. Das bedeutet ja aber im Grunde, wenn ich dich richtig verstehe und das richtig interpretiere, eigentlich muss dann jetzt zunächst mal relativ schnell dann doch mal der Sportvorstand her, damit dann geguckt werden kann, ob alle in verschiedene Richtungen oder in dieselbe Richtung rennen. Verstehe ich das richtig?
Sportvorstand ist offen. Die Trainerfrage ist noch nicht so richtig beantwortet. Juri Mölders Vertrag läuft aus. Gibt es den Posten weiter? Gibt es den Posten nicht weiter? Welche Spieler, ein paar Spieler haben ja auslaufende Verträge. Dass die jetzt noch ein bisschen Zeit kriegen, sich zu bewähren, ist völlig in Ordnung. Aber die grundlegenden Dinge, die sollten jetzt allmählich mal entschieden werden, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie du
siehst. Ja, es geht um Gerüst absolut, der Mannschaft. Genau so. Ne? Du hast ja die Aufstiegssaison angesprochen, das ist ein super Beispiel. Da wurde sehr frühzeitig Simon Terodde verpflichtet, da wurde Danny Latzer verpflichtet, was in der Theorie auch eine gute Idee war, ne, als Leitfigur. Auch Marius Bülter, die waren alle schon zum Start des Trainingslagers im Sommer da. Der Kader war frühzeitig geplant.
Nicht zu vergessen Viktor Pálsson zum Beispiel. Ne? Viktor Pálsson war auch ein absolut zentraler Baustein, wird immer mal unterschätzt, ein Name, den viele unserer Zuschauer wahrscheinlich schon vergessen haben. Aber
hast du letzte Woche schon betont.
Ja, habe ich letzte Woche schon gesagt. Oh, ja. Aber Viktor Pálsson war ein zentraler Baustein dieser Mannschaft.
Ja, und du brauchst halt so ein Gerüst frühzeitig, das sich findet, damit nicht die Mannschaft sich erst innerhalb der Saison einspielt, wenn du am Deadline-Day irgendwen holst oder so, der dann vielleicht 2 Mark weniger kostet. Aber dann hast du halt, musst du in der Saison diese Automatismen entwickeln und so schenkst du halt, weiß ich nicht, die ersten 7 Spiele schon weg, übertrieben gesagt. Aber das kann halt in der Vorbereitung passieren, wenn die Mannschaft früh steht. Mhm. Und das wäre wichtig, wenn man nächste Saison wirklich oben angreifen will, weil das ist ja eigentlich der Plan, ne? Diese Saison einspielen, etablieren und nächste Saison dann einen Aufstieg angreifen. Und das muss Schalke ja eigentlich schaffen.
Ja. Unsere Zeit ist zwar abgelaufen, ich habe nur noch 1, 2 ganz kurze, ganz schnelle Fragen. Im Laufe dieser Woche hat Schalke bekannt gegeben, dass mit Stölting, einem großen Partner, Sponsoring-Partner, noch jemand Anteile an der Genossenschaft gezeichnet hat. Wie viel wurde allerdings nicht bekannt gegeben. Gibt es da, habt ihr in Berlin irgendwas mitbekommen? Gibt es da einen neuen Wasserstand?
Also so wie wir das mitgekriegt haben, der letzte Wasserstand war nochmal vom KSC-Heimspiel.
6,2, glaube ich, ne?
KSC-Heimspiel, ja genau. Also mittlerweile dürften es wahrscheinlich so 7 Millionen sein. Ohne Gewähr, einfach mal nächste Woche Batz.de abwarten.
Genau, da haken wir
sind gerade dabei, neue Stände zu recherchieren.
Das und vieles mehr über Schalke lest ihr jederzeit auf watz.de/s04 oder Schalke. Alles andere erfahrt ihr ansonsten am kommenden Samstag, wenn wir uns hier wieder zusammenfinden, nach dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Freitagabend mit hoffentlich 3 weiteren Punkten, egal wie sie zustande gekommen sind. Ich sage tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle